Portfolio bauen mit ChatGPT.
Also KI als digitaler Anlageberater sozusagen.
Früher war so in Werbungen, guten Tag, Herr Kaiser, mit diesem Versicherungsfuzzi, und jetzt gehst du halt zu ChatGPT und fragst, gute Idee oder nicht? Das wollte ein Instagram-User von uns wissen, okay. Nämlich MarvinZ28.
Der Gedanke liegt ja schon nahe, ne? Also wir verlassen uns alle zunehmend sozusagen auf die KI. Wieso sollte ich nicht auch fragen, was soll ich mir denn da in mein Depot legen?
Genau, dann habe ich mir gedacht, so, gute Idee oder nicht? Eigentlich ein gutes Thema für eine Podcast-Folge. Eine kleine experimentelle Podcast-Folge. Wir haben nämlich einfach nur eine Frage für ChatGPT vorbereitet. Die werden wir der KI jetzt hinwerfen, sie beantworten lassen, und ihr seid quasi live dabei in unserem angenehm unangenehmen Gespräch mit dem Anlageberater.
Ein großes Experiment live hier heute, diese Folge.
Artificial AA, Artificial Anlageberatung quasi. Die diskutieren wir in dieser Folge, Geld ganz einfach, mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, und wir zeigen dir wie, mit oder ohne KI sozusagen.
Man könnte ja sogar noch weitergehen, ne? Also mittlerweile kann man ja heute schon Agents einstellen, sozusagen, die das dann tatsächlich theoretisch, wenn du ihnen den Login gibst, sogar gleich in deinem Depot ausführen, ne? Also der Klick-Agent. Aber jetzt kommen wir mal.
Das wäre mir ja zu wild. Ich bin ja so ein Skeptiker. Das
wäre sonst schon so wild. Aber ich bin wirklich gespannt, was bei unserem Prompt jetzt gleich hier rauskommt.
Also ich habe als Frage vorbereitet für die KI. Du bist ein Anlageberater und hilfst mir dabei, Vermögen aufzubauen, das ich für die Altersvorsorge nutzen kann. Wie sollte mein Portfolio aussehen? Weil unser User hat ja explizit nach einem Portfolio gefragt.
Und ihr merkt schon ganz klar daran, wir wollen das euch jetzt wirklich live vorführen, quasi sozusagen hier im Podcast, um das auch möglichst unvoreingenommen zu präsentieren. Nicht, dass man uns dann nachsagen könnte, ja, die kanzeln die KI ja bloß ab, weil man soll ja immer den Tipps von Finanztipp folgen. Nein, wir wollen uns einfach wirklich kritisch mal mit dem auseinandersetzen, was uns ChatGPT jetzt hier heute vorschlägt. Denn bei uns geht es ja immer um jährliche Finanzinformationen.
Das habe ich ihm da reinkopiert, dann vorhin auf Enter gedrückt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, einfach damit ChatGPT auf jeden Fall schon fertig ist, wenn wir jetzt hier loslegen. Und unser künstlicher Anlageberater sagt jetzt zu mir, für so ein Portfolio sind mehrere Faktoren entscheidend. Mein Alter und Anlagehorizont, ja. Wie lange bis zur Rente? Erstmal gar nicht so verkehrt. Die Risikotoleranz, wie stark dürfen Schwankungen sein? Die bisherigen Ersparnisse und die monatliche Sparrate?
Ja.
Die Kenntnisse und Erfahrungen mit Kapitalanlagen.
Wir haben ja Handelsgesetz, ja.
Und die geplante Flexibilität. Brauchst du zwischendurch Zugriff auf das Geld?
Wie wichtig ist Liquidität? Das war's? Warte mal.
Das waren die
Also ich sag mal so, das ist schon mal erstmal nicht verkehrt. Da hat irgendwie ChatGPT sozusagen sich ein bisschen informiert, ja, was sind denn so die typischen und auch, ja, die Fragen, die man nach dem Lehrbuch sozusagen stellt. Aber das ist natürlich auch... Hand und Fuß. Ja.
Also hat uns jetzt nicht in die Irre geführt, kann genau. Man ja echt nicht sagen.
Aber ich sehe schon, jetzt spuckt er trotzdem ein Ergebnis aus, obwohl er natürlich keine Antwort auf diese Fragen hat. Also er hat die Fragen jetzt nicht gestellt. Ja, das, wenn man jetzt sagen würde, ganz streng, wenn er jetzt ein gesetzeskonformer Anlageberater wäre, dann müsste er uns jetzt erstmal diese Fragen zwangsweise stellen, bevor er irgendetwas
Fürs Beratungsprotokoll,
bevor er irgendwas sagt. Ja?
Aber gibt ja bei KI kein Beratungsprotokoll. Gut für die KI, auch gut für uns. Ne? Haben wir jetzt irgendwas, worüber wir diskutieren können. Aber er sagt jetzt, weil wir eben noch keine Details genannt haben, skizziert er zunächst ein generelles Musterportfolio für den langfristigen Vermögensaufbau.
15 Jahre plus, das finde ich schon interessant. Ne? Also ich behaupte, ich kann es nicht belegen, aber sagen wir mal, Finanztipp war mit den 15 Jahren Anlagehorizont schon immer sehr weit vorne dran. Weil früher hat man aus meiner Sicht schon öfter mal gesagt, 10 Jahre mindestens für Aktien. Und da haben wir dann schon relativ früh gesagt, oh, das finden wir mal ein bisschen kurz. Ja, das ist jetzt nicht katastrophal, die 10 Jahre. Da musst du halt eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen. Aber so richtig auf der sicheren Seite bist du da nicht. Ja, weil eben einfach historisch, weil man gesehen hat, auch innerhalb von 10 Jahren konnte man mit Aktien schon mal das eine oder andere ganz ordentlich auf die Nase fallen.
Auch wichtig, also wir benutzen jetzt hier nicht irgendwie den Agent oder solche Dinge. Also es ist ChatGPT 4.0 als Version, aber ich habe das einfach in so einen Chat reingehauen.
Genau, und du
also
hast hier du hast aber eine Plus-Version. Ne? Das muss man ja genau. Auch merken, weil dann irgendwie sozusagen ein bisschen mehr Rechenpower auf Seiten der KI dahinter ist.
Und dann ist jetzt einmal, als er sagt, Nummer eins, die Basis, globale Aktien-ETFs,
okay,
circa 60-80%.
Okay, interessant. Also erstmal erfreulich, muss man so sagen, ja, dass auch ChatGPT, das ist ja nicht normal, jetzt Aktien-ETFs empfiehlt. Ja, und das ist jetzt, nein, der ist jetzt nicht Finanztipp geprimed hier oder sowas in Richtung. Ja, das ist so die Basis.
Es ist ein neuer Chat, also es ist kein bestehender Chat.
Genau, na, so, ja, das kann man nicht sagen. Woran man merkt, dass diese generelle, diese ganz banale, aber auch super wichtige generelle Empfehlung, ja, dein Basisset ist ein globaler Aktien-ETF. Der hat sich Gott sei Dank auch schon bis zu ChatGPT rumgesprochen und auch mit einer Aktienquote zwischen 60-80% ist genau das, was wir in aller Regel für die breite Masse, also über 80% würden wir fast niemanden wirklich empfehlen. Und wir würden halt sagen, unter 60% kann es schon machen, aber da wird der Effekt halt dann dünn, weil du dann eine große Masse an trägen Geld, wahrscheinlich auf Tagesgeld und Festgeld, irgendwie mit dir rumschleppst.
Und er empfiehlt auch breite Streuung über MSCI World, FTSE All World oder ACWI, also
Schon recht viel bei uns nachgeschneiden, weiß man nicht.
Optional Emerging Markets ETF, 10-20% des Aktienanteils, also auch gar nicht so viel. Für höhere Renditechancen kann man natürlich drüber streiten, wie über allem. Begründung, Aktien sind langfristig die renditestärkste Anlageklasse und gleichen Inflation aus.
Ja, nicht nur, da würde ich die Formulierung kritisieren, der gleichen Inflation aus, das würde nicht reichen. Weil gleichen Inflation würde man ja sagen, Inflation irgendwie wahrscheinlich langfristig 2-4% wäre schon heftig, ja. Wenn jetzt Aktien-ETFs nur 2-3% machen würden, was beschissenerweise der Fall sein könnte, aber dann würde man auch erwarten, dass die Inflation nochmal niedriger ist. Nein, also wir erwarten natürlich von Aktien-ETFs langfristig eine echte reale Rendite und damit eine höhere Rendite, eine Rendite oberhalb der Inflationsrate, 3-5% oberhalb der Inflationsrate, da bist du dann schon ganz gut dabei.
Was würdest du ihm geben für die ETF-Ansage? 1-, 2+?
Also 1-, kann man nicht viel meckern. Ja. Mich hat es fast gewundert, dass jetzt hier Emerging Markets, in Anführungszeichen hast du auch schon gesagt, nur 10-20% vorgeschlagen werden, weil eine Alternative zu einem Standard-Welt-ETF, MSCI World insbesondere, ist ja typischerweise 70-30. Ja, dass du 70% in Industrieländer und 30% Schwellenländer machst, das kann kommt man jetzt.
Oh, die amerikanische KI, die glaubt wieder an
MSCI. Naja, oder man könnte sagen, die KI ist sogar so schlau, dass sie weiß, dass was unser Argument immer nicht ist, dass dieses Argument 70% Industrieländer eigentlich Quatsch ist, weil der MSCI World eben nicht ein reiner Industrieländer-Index ist oder es nur formal draufsteht, weil, altes Thema, weil die entsprechenden Aktien, die entsprechenden Unternehmen dahinter auch eben Umsätze in Schwellenländern machen und insofern gar kein so hoher Schwellenanteil, 30% in dem Portfolio nötig ist.
Ich finde es auch erfreulich, dass er dass er es nach großem Anteil gemacht hat. Also er hat den Hauptteil, also nicht den Sicherheitsbaustein zuerst gemacht, sondern den Hauptteil des Portfolios. Nummer 2 als Stabilisator, Anleihen oder defensive Komponenten.
Bin ich gespannt.
10-30%. Mhm. Staats- oder Unternehmensanleihen, ETFs, Investment Grade. Alternativ Tagesfestgeld für Sicherheit. Begründung, das reduziert Schwankungen im Portfolio und gibt Sicherheit in Krisenzeiten.
Ja, das würde ich auch erstmal so unterschreiben. Ja, vor allem, weil er ja bei den Anleihen, naja, er sagt Staats- oder Unternehmensanleihen, Investment Grade. Erstmal muss er erklären, Investment Grade bedeutet, einfach gesagt, sehr sichere Anleihen. Ne? Also Anleihen von Schuldnern mit sehr guter Bonität, wie man sagt, wo also das Gefahr
das
eines
ist quasi das, was im Supermarktregal auf Augenhöhe wäre. Das sind die guten Sachen, okay, sozusagen.
Ja. Mal wieder keine Folge ohne eine Emil-Analogie. Ja, also ist nicht verkehrt. Ja, wo ich eigentlich sagen wollte, ich glaube auch die Waren unten im Supermarkt sind jetzt nicht total verdorben.
Nein,
ja.
Um Gottes Willen.
Genau. Es geht um Anleihen, wo das Risiko ist, dass die ausfällt, ja, dass der jeweilige Gläubiger zahlungsunfähig wird, also Staat oder das Unternehmen einfach schlichtweg pleite gehen, ist sehr gering. Und da würde man sagen, langfristig unterscheiden sich dort die Renditen, also das, was man halt an Geld bekommt, wahrscheinlich nicht dramatisch von dem, was man auf Tagesgeld und Festgeld bekommt. Wir können ja nachher vielleicht mal eine Frage stellen, warum wir eigentlich, also wir würden ja mal sagen, Geld einfach machen, Finanzen einfach halten, ja, dann ist Tagesgeld und Festgeld für die allermeisten Leute sehr viel einfacher zu verstehen vor allen Dingen. Und zu verwalten auch als irgendwelche Anleihen. Und dann wäre die Frage, er sagt ja Anleihen-ETFs. Also er würde tatsächlich Renten-ETFs hier machen. Da muss man dann schon ein bisschen was wissen. So ganz risikolos, wie man vor allen Dingen 2022 gesehen hat, also in der Zinswende sind ja so Anleihen-ETFs auch nicht.
Dann kommt jetzt aber, und ich glaube, Saidis Gesicht wird sich gleich verfinstern. Es kommt nämlich die Ergänzung.
Ja.
Immobilien und REITs, 5-10% REITs, genau. Globale REIT-ETFs oder Immobilienfonds. Vorteil, Inflationsschutz und zusätzliche Diversifikation.
Ja, das würde ich nicht so sehen. Das muss man ganz klar sagen. Also erstmal wundert mich, also ich lese mal gleich noch weiter vor, weil dann als nächstes kommt als optionale Beimischung Rohstoffe und Gold noch 5-10%. Also wenn man das jetzt bist du natürlich als User so ein bisschen im Zweifel, naja, wenn ich das jetzt mache, jeweils mit 10%, dann hätte ich schon 20% da beigemischt. Ja?
Ja.
Wie verteile ich das dann? Wie verteile ich dann meinen
dann bist du sonstigen schon maximal Aktien? Maximal bei 60%.
Genau, Aktien globale Aktien-ETF und so weiter. Also nicht so einfach. Erstmal zu den Immobilien. Also unser wesentliches Argument ist dahinter. Wenn ich Immobilien als Wertpapier kaufen möchte, und darum geht es ja hier. REIT-ETF, Real Estate Investment Trust, ist nichts anderes als eine Immobilienaktie, um es mal so zu formulieren. Ja. Oder da steht auch Immobilienfonds. Auch Immobilienfonds, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass hier mit Immobilienaktienfonds gemeint sind, wissen wir hier nicht, da müssen wir ihn gleich fragen, wie das gemeint ist, sind es halt nur mal Aktien. Und damit reden wir über Unternehmen, die mit Immobilien handeln, kann man so sagen. Das ist einfach eine Wirtschaftsbranche. Das ist ein Zweig am Aktienmarkt. Und es ist natürlich so, dass ich gerade auch in einem globalen Aktien-ETF irgendwo, zugegebenerweise nicht besonders groß, Immobilienaktien mit drin habe von riesigen Immobilienfirmen. So, das ist aber schlichtweg einfach nur ein Wirtschaftszweig. Wieso sollte ich den speziell überbetonen?
Es sind ja auch Immobilienkonzerne im MSCI World, also die zum Beispiel, was weiß ich, japanische Shoppingcenter betreiben.
Genau, so. Also warum würde ich diesen speziellen Aktiensektor oder diese spezielle Wirtschaftsbranche jetzt überbetonen wollen? Sehe ich keinen Grund und besteht auch ein erhebliches Risiko drin, wenn ich das, also nicht erhebliches, ich erhöhe halt einfach mein Risiko. Ich habe eine Marktmeinung geradezu. Ja? Ich sage, dass die Immobilienbranche langfristig besser laufen wird als andere Branchen. Ja, kann sein, kann aber auch nicht sein. Genauso könnte ich sagen, dass, weiß ich nicht, ja, der Chipsektor oder die Automobilbranche oder die Reisebranche besser laufen wird. Ist weder sicherer noch weniger sicher. Das Problem besteht eher darin, dass der Gedanke da drin steckt, ich möchte Immobilien als weiteres Asset in meinem Portfolio haben. Das erreiche ich aber darüber nicht. Oder ich mache es anders, ich kaufe tatsächlich Immobilienfonds. Das sind Fonds, das sind Vermieter, denen gehören Immobilien, die könnte ich kaufen.
Also offene Immobilienfonds.
Offene Immobilienfonds, ja. Die haben riesige Probleme. Also das führe ich jetzt nicht da genauer aus. Das kannst du zum Beispiel auf finanztipp.de nachlesen.
Wir haben auch eine eigene Podcast-Folge, sogar zwei Podcast-Folgen.
Genau, dazu. Eigene Podcast-Folge, kannst du in unserer App nachlesen. Letztendlich ist das große Problem dort, dass du in etwas, was nicht einfach verkaufbar ist, nämlich so eine Immobilie, Shopping-Center, ja, das wäre so ein typisches Investment, da kannst du nicht einfach mal rein und raus. Ja, das heißt nicht umsonst, so ein Ding heißt nicht umsonst Immobilie, das ist nicht ein einfaches Wertpapier, was du jeden Tag an der Börse hin oder her verkaufen kannst, und deswegen haben so echte Immobilienfonds massive Probleme und wir raten davon ganz klar.
Also du würdest sagen, Tipp Nummer 3 war Griff ins Klo?
Ja. Also nochmal, man kann diese Wette auf Immobilienaktien, auf REITs und so weiter, kann man schon machen, aber wir bei Finanztipp sehen keinen systematischen Vorteil darin, speziell in Immobilienaktien zu investieren.
Dann sagt er jetzt als viertes optionale Beimischung, Rohstoffe, Gold 5-10%. Mhm. Finde ich interessant. Er sagt nämlich in der Überschrift Rohstoffe, aber im tatsächlichen Text heißt es dann nur physisch hinterlegte Gold-ETFs oder ETCs als Krisenschutz. Also da sind die Rohstoffe auf einmal weg. Und immerhin keine Rendite, aber Absicherung gegen extreme Marktrisiken. Also ich bin jetzt kein Fan davon, sage ich ehrlicherweise. Auch, dass die Rohstoffe da reinkommen, die dann keine Rolle mehr spielen, ist irgendwie total quatschig, auch weil es da total schnell, total kompliziert wird. Aber immerhin ist ja der irgendwie korrekte Hinweis beim Thema Gold, dass es keine Rendite ist, sondern eine Absicherung gegen extreme Marktrisiken. Also da muss man sagen, hey, immerhin richtig erkannt, aber so, wie sagt man in der Schule, er war stets bemüht.
Ja, also erstmal, das muss man vielleicht mal erklären, genauso würden wir es bei Finanzbier auch mal sehen. Wir sagen auch, Gold kann man absolut beimischen, vor allen Dingen dann, wenn man schon über ein gewisses Vermögen verfügt, das man versichern möchte. Wenn ich jetzt gerade erst mit dem Vermögensaufbau anfange, macht es nicht so viel Sinn. Und dann würden wir auch sagen, so bis zu 10% Gold, kein Problem. Aber wir würden eben auch sagen, physisches Gold, nochmal aus dem Grund, um sich gegen extreme Risiken, und das ist ja auch abgebildet, also sprich wirklich schwerste Wirtschaftskrisen bis hin zu einer Währungskrise und so weiter, sich dagegen abzusichern. Dann sind wir aber wiederum kein besonderer Freund von diesen physisch hinterlegten Gold-ETFs oder Gold-ETCs sind es eigentlich vor allen Dingen. Da gibt es sicherlich, Xetra Gold ist so ein typisches Beispiel dafür, gibt es sicherlich solche, ja, letztendlich sind es nichts anderes als Fonds oder Wertpapiere, die sind schon gut besichert. Ja, da würde man jetzt auch nicht erwarten, dass da irgendwie Betrug dahinter ist. Aber wir reden ja, das ist immer unsere Argumentation, wir reden ja wirklich von einer absoluten Krisenphase. Und willst du dich, wenn du dann dein Gold brauchst, aus welchem Grund auch immer, ja, Kriegssituationen, whatever, da kann man sich ja alles mögliche, Katastrophensituationen, whatever. Da willst du halt Zugriff auf dein Gold haben, weil im Zweifelsfall musst du es mitnehmen, wohin auch immer du gehst, ja, muss man so zu sagen. Da will ich mich eigentlich nicht unbedingt darauf verlassen können, dass mir das dann aus Frankfurt oder sonst irgendwo erst geliefert werden muss. Ja, wahrscheinlich funktioniert das schon, aber will ich mich wirklich darauf verlassen, ob der Goldtransport dann durchkommt? So muss ich mir das vorstellen, ja, weil wir reden von einer echten, wow, jetzt geht's ans eingemachte Situation.
Und die Frage ist ja auch, welche Priorität hat es dann noch? Also auch für Leute, die entscheiden, also nehmen wir mal an, es ist irgendeine krasse Krise und zum Beispiel Benzin ist knapp oder Diesel. Sagt man dann, ja, jetzt machen wir unbedingt diesen optionalen Goldtransport von Frankfurt nach München oder transportiert man dann andere Dinge, die halt wichtiger sind? Also in dem Szenario ist ja tatsächlich das Entscheidende, einfach das Ding in der Hand zu haben.
Ja, wobei man muss schon auch sagen, wir rechnen auch nicht damit, dass du jetzt wirst nicht, haben ja schon öfter mal, glaube ich, den Witz gemacht, ja jetzt von deinem Barren irgendwie was runterraspeln, sage ich jetzt mal, runterfeilen, ein bisschen Goldstaub, um damit irgendwie einen 100 Liter Benzin zu bezahlen, einen Dieselkanister füllen zu können. Das ist jetzt auch wieder nicht realistisch, ja, sondern die realistische Variante ist natürlich, dass du dein Gold gegen was anderes Wertvolles, zum Beispiel eine neue Währung oder was auch immer du dann wirklich Werthaltiges davon kaufen möchtest, dafür eintauscht.
Ich bin ja ganz froh, dass wir Gold jetzt durch haben. Dann können wir alle unsere verrückten Prepper-Szenarien wieder in den Keller bringen. Und Nummer 5, finde ich, kommt sehr spät. Mhm. Sagt ChatGPT nämlich, du brauchst nicht im Portfolio einen Liquiditätspuffer, 3 bis 6 Monatsgehälter auf einem Tagesgeldkonto für Notfälle.
Ja, das ist natürlich genau das, was wir auch empfehlen. Sogar relativ offensiv, 3 bis 6, aber das ist völlig okay. 6 vor allen Dingen, wenn du Richtung selbstständig bist, wenn du weniger Absicherung sonst hast. Den Fehler, den ich hier finde, und das passiert relativ häufig, ist, dass hier gesagt wird, das ist nicht im Portfolio. Das würden wir aus Gründen der Einfachheit und auch der Gründen der Übersichtlichkeit nie so sagen. Ja, natürlich brauchst du immer Notgroschen, ganz klar. Aber ich würde immer das große Ganze anschauen. Weil du willst One Balance, sagt man auch manchmal. Du willst alles auf einem Zettel haben. Du willst nicht sagen, ah ja, hier ist mein eines Depot und da ist es so und so aufgeteilt. Und dann gibt es aber noch das Notgroschen-Tagesgeld. Und dann habe ich nochmal ein Tagesgeldkonto für, weiß ich nicht, Urlaubsspäße. Und dann habe ich noch ein Spaßkonto, wo ich irgendwie mit Krypto irgendwie rummache. Das wird alles viel zu kompliziert. Du verlierst den Überblick. Ich bin mir sicher, dass sehr viele Leute da sehr schnell den Überblick, sondern du schaust dein gesamtes, zumindest mal dein gesamtes flüssiges Vermögen an und überlegst dir, welche Aktienquote fahre ich dafür. Ja, da ist dann dein Altersvorsorge auch mit eingerechnet und da gehört auch der Notgroschen rein. So würde ich das immer erfahren. Alles andere macht die Sache viel zu kompliziert. Also mit anderen Worten, dieser Liquiditätspuffer, wir würden Notgroschen dazu sagen, der gehört in die Gesamtbetrachtung mit rein. Und dann, sag ich mal, wenn man das jetzt so betrachtet, ja, ist seine Aktienquote, die er hier empfiehlt, wiederum nicht so hoch. Weil er hat ja vorhin gesagt, 60-80% im globalen Aktien-ETF, wenn da der Notgroschen nicht eingerechnet ist, klar, hängt natürlich davon ab, wie viel Vermögen du hast und wie viel Einkommen du hast, dann ist es vielleicht gar nicht mal so viel, was er da an Aktienanteil empfiehlt.
Wie ist so dein Fazit nach unserem kurzen Ritt durchs ChatGPT-Portfolio?
Ja gut, wir könnten natürlich jetzt theoretisch weitermachen und genauere Lebensumstände eintragen.
Er hat auch gesagt hier, Beispielaufteilung für, für 30-jährige
Anleger. Okay. Also man sieht schon, man muss immer weiterlesen bei ChatGPT, weil er denkt schon auch immer ein bisschen mit.
Ja, scrollen lohnt sich. Ja. Im Gegensatz zu mir denkt ChatGPT mit.
Okay, dann lass uns mal das nächste noch machen. Das ist spannend.
Also Beispielaufteilung für eine 30-jährige Person.
Okay, aber da ist jetzt auch nicht gesagt, da ist jetzt zum Beispiel nicht gesagt, ob selbstständig oder angestellt oder Beamte oder sowas in der Richtung. Ich verstehe schon warum, weil dieses Thema Sicherheitspuffer ist halt außen vor. Das ist aber eigentlich falsch. Das darf nicht außen vor sein.
Also 70% Aktien-ETFs, zum Beispiel 60% MSCI World und 10% Emerging Markets.
Okay, kann man machen. Kann man auch einfacher machen. Machst einfach 70% in den All-World, also FTSE All-World oder ACWI rein, dann hast du das gleiche Effekt, hast den gleichen Effekt.
Okay. 20% Anleihen-ETFs, wir sagen jetzt einfach Geldmarkt-ETF und sind seinen guten Willen.
Ja gut, wenn es ein Geldmarkt-ETF wäre, ein Geldmarkt-ETF ist im Grunde genommen ein Anleihen-ETF, ja, sehr kurzlaufende Anleihen, dann wäre dagegen gar nichts zu sagen, wobei wir immer sagen würden, Notgroschen gehört aufs Tagesgeld.
Muss aufs Tagesgeld, ja. Und jetzt kommt aber natürlich, jetzt bleiben ja noch 10% übrig und es sind 5% REITs und 5% Gold.
Ja, also gegen die 5% Gold haben wir nichts. Ja, dann musst du halt überlegen, wie du das aufbewahrst, die tatsächlich Münzenbarren, die du dann entweder zu Hause hast oder doch irgendwie
im Bankschließfach
in der Nähe oder sowas in der Richtung. Und die 5% REITs verstehe ich nicht. Also natürlich ist jetzt kein Fehler, um Gottes Willen. Das ist jetzt kein gefährliches Investment, wo ich sage, Gottes Willen, da schlage ich die Hände über den Kopf.
Sind ja auch immerhin nur 5%.
Sind auch nur 5%, aber so richtig. Also Gamechanger ist das nicht.
Das hätte man jetzt einfach auch weglassen können.
Ja, also auch Diversifikation, naja.
Aber jetzt kommt wahrscheinlich der streitbarste Tipp, den uns die KI gibt. Sie sagt nämlich, mit zunehmendem Alter wird der Aktienanteil langsam reduziert, zum Beispiel 60, 40 mit 50 Jahren. Ich sehe schon mürrisches Kopfschütteln bei
Sally. Nee, das ist ein Fehler. Da kann man nicht anders sagen. Da ist sie tatsächlich noch so diese alten Denke aufgesessen. Ja? Es gibt ja diese alte Regel, vielleicht kennst du die, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ja? 100 minus Aktien an, 100 minus Lebensalter ist der Aktienanteil. Also zum Beispiel, wenn du 60, ja, 100 minus 60 ist gleich 40, dann kannst du 40% Aktien fahren. Diese Regel ist Quatsch, muss man ganz deutlich so sagen. Es gibt einen ganz einfachen Grund. Sagen wir mal, du bist 60, bis 65, welchen Anlagehorizont hast du denn da noch? Ja, nicht nur 2 Jahre oder 5 Jahre oder 7 Jahre bis 67, nein, natürlich nicht. Du hast bis zu deinem Lebensende Anlagehorizont, also noch einen Anlagehorizont von mehreren Jahrzehnten. Wir sagen bei Finanztipp ganz klar, du kannst auch im Alter noch eine hohe Aktienquote, durchaus 80%, 80% Aktien, 20% sicher angelegt, Tagesgeld, Festgeld etc., Geldmarkt, ETF fahren. Das geht, solange du das sozusagen von deinem Bauch her aushältst und die entsprechenden Schwankungen aushältst, aber rein anlagetechnisch passt es, weil du hast natürlich, und das ist auch der Witz an der Sache, du hast ja auch die Erfordernis, gerade im Alter auch laufend noch weiter die Inflation mindestens auszugleichen oder sogar eher zu schlagen. Es ändert sich ja nichts. Und vor allen Dingen, wenn du das vorher Jahrzehnte schon seit deinem 30., 40., 50. Lebensjahr gemacht hast, wieso solltest du dein Anlageverhalten plötzlich, bloß weil es in die Rente geht, dramatisch ändern? Was eher passieren wird, ist dein Aktienportfolio durch Entnahmen natürlich stückweise dann sinkt.
Jetzt kommen wir noch zu den zusätzlichen Tipps, die uns ChatGPT mit auf den Weg gibt, nämlich wir sollen einen Sparplan einrichten.
Klar.
Einwandfrei sagt zum Beispiel monatlich 200 bis 500 Euro in ETFs.
Gut, das ist natürlich sehr pauschal, ja. Das hängt natürlich total vom Einkommen ab. Ja. Also das macht einen Riesenunterschied, ob es 200, 500 oder auch 1000 Euro sein sollten. Ja.
Wir sollen die Kosten niedrig halten, okay. Eine TER unter 0,3%.
Mhm. Interessant ist, der TER hier einfach voraussetzt. Ne? Ja, also das Total Expense Ratio, also deine Gesamtkosten auf die jeweilige Geldanlage.
Mhm. Ein jährliches Rebalancing durchführen, also die Zielaufteilung wiederherstellen.
Ist nicht verkehrt. Ich muss mich halt fragen, ob diese Ziele noch zu meinem Anlageverhalten passen. Wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwas, mit 40% Aktienquote einmal angefangen habe, weil ich mich halt nicht mehr getraut habe und dann feststelle so, ja, eigentlich funktioniert das mit den ETFs schon gut und eigentlich weiß ich auch, dass ich mehr machen sollte, dann kann man die auch rauffahren auf 60%, 70%, 80%.
Und steueroptimiert über einen ETF-Sparplan mit Freistellungsauftrag investieren. Ja, Freistellung, aber immerhin, man geht damit raus und weiß jetzt, dass sowas wie der Freistellungsauftrag existiert,
okay,
und fragt sich das vielleicht. Die Abschlussfrage.
Mhm. Also ganz kurz noch Kommentar, weil ich kann es natürlich nicht lassen, ja, auch alte Regel, spart euch den Freistellungsauftrag, macht eine Steuererklärung, dann könnt ihr euch das mit dem Freistellungsauftrag sparen. Das Ergebnis ist das gleiche unterm Strich.
Aber zum Abschluss die Frage, soll ich dir ein konkretes, auf dein Alter und deine Sparrate zugeschnittenes Beispielportfolio erstellen, inklusive ETFs mit eSIN? Die kannst du dann direkt in deinen Depot kopieren. Da bleibt natürlich für mich jetzt so als Fazit, es war jetzt schon gar nicht so schlecht.
Ja.
Also man kann, wir haben in den Details haben wir Dinge zu meckern, aber so im Großen und Ganzen war es jetzt nicht verkehrt, würde ich sagen.
Wir haben ihn natürlich auch sauber gepromptet oder geprimed, könnte man fast schon sagen. Ja, du hast ja Portfolio am Anfang eingegeben. Ne?
Welches
Portfolio?
Aber unser User hat ja auch nach dem Portfolio gefragt.
Genau, insofern, das war ja auch die User-Frage. Insofern ist es auch total fein. Wir können natürlich jetzt weiter testen und das wissen wir ja auch, ChatGPT schmeißt ja immer nicht die gleichen Ergebnisse aus. Wenn ihr das jetzt ausprobiert, kommt vielleicht was anderes raus. Wenn wir einfach nur nach einer geeigneten Altersvorsorge gefragt hätten, Das Ergebnis verrückter. Da würden auf einmal wahrscheinlich mehr Immobilie und Riester und was weiß ich noch alles, eine betriebliche Altersvorsorge, eine Rolle spielen. Aber durch das Wort Portfolio ist die KI natürlich schon sehr stark auf Depot und Wertpapier. Und damit auch in Richtung ETF aus meiner Sicht geprimed.
Deswegen, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Man könnte wahrscheinlich sagen, 2-2
ja, in Noten. Ist okay. Immer wieder beachten, ja. Also das Ergebnis, was die KI euch da ausspuckt, ist natürlich absolut abhängig, was ihr da für einen Prompt eingebt, ja. Und natürlich, das würden wir natürlich auch für unsere Inhalte bei Finanzen immer sagen, bitte hinterfragt das kritisch, was da rauskommt. Ihr dürft euch da auf keinen Fall blind drauf verlassen. In dem Fall jetzt, wenn ihr dem jetzt 1-1 gefolgt wäre, was jetzt die Frage, wer macht dann schon wirklich 1-1 das, was ChatGPT vorschlägt, aber okay, ja. Wenn ihr jetzt dem
könnten wir mal einen Tag lang ausprobieren.
Wenn man jetzt dem 1-1 gefolgt wäre, hätte man sicherlich keinen großen Fehler gemacht. Und noch wichtiger, man hätte vor allem große Fehler, nämlich zum Beispiel viel höhere Kosten, verhindert bzw. eben nicht gemacht.
Was ich mir auch denke, also es ist jetzt natürlich gar nicht so verkehrt, wenn du gar keine Ahnung hast, das gibt dir ein bisschen Orientierung.
Ja.
Aber generell mit KI und gerade auch wenn es um die eigenen Finanzen geht, geht es ja auch darum, Dinge selber zu hinterfragen. Also es ist einfach auch wichtig, dich selber zu informieren, zu hinterfragen, ob das, was dir vorgelebt wurde, was dir die Werbung sagt, was dir soziale Medien sagen, ob das so stimmt und für dich selber Informationen zu finden, ist einfach total wichtig, weil du kommst dann auf eine Lösung raus, mit der du dich gut fühlst. Und das Ding ist ja auch, Finanzen sind jetzt kein simples Thema, das du so im Vorbeigehen machst, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft. Also jeder kann das selber machen und man muss sich einfach nur trauen. Und je mehr du dich am Anfang einmal selber damit beschäftigst, desto besser fühlst du dich auch damit, wie du es gemacht hast.
Also es ist halt einfach entscheidend, woher die Informationen kommen, welcher cui bono, ja, welcher Vorteil und welche Interessenslage dahinter steckt. Ja. Bei KI würde ich mich nie blind drauf verlassen, im Gegensatz zu Finanztipp. Denn auf das, was wir sagen, kannst du dich einfach verlassen, weil wir uns eben nicht irgendwie interessengeleitet Informationen verbreiten und bei uns auch wirklich Experten dahinter setzen. Aber ein Tipp, wenn du dich schon sozusagen mit KI zu diesem Thema informieren willst, guter Tipp, den ich jetzt auch bei allen möglichen immer wieder mache, ist sozusagen ChatGPT oder eine andere KI zu fragen, was könnte man an deinem Vorschlag kritisieren? Was sind mögliche Probleme bei deinem Vorschlag? Was gibt es für Gegenargumente? Und da kommt meist auch sehr Gutes. Und das heißt ja nicht, dass das dann falsch ist, was die KI vorher ausgespuckt hat, aber man kommt selber auf neue Gedankengänge. Das ist mehr zur eigenen Anregung, wenn man ihn das fragt, so, was habe ich vielleicht übersehen? Also man darf auch sagen, was habe ich daran irgendwas übersehen?
Und was natürlich der Vorteil ist, wenn du zum Beispiel mal bei uns vorbeischaust und unsere Ratgeber liest oder in unsere App-Texte dir anschaust, im Gegensatz zu ChatGPT, wenn dir was nicht passt, kannst du uns eine wütende E-Mail schreiben.
Stimmt.
Wir sind echte Personen, wir werden das dann lesen und wir bekommen das mit. Und dann gibt es auch Feedback-Optionen, also das hast du hier natürlich nicht. Dann kommen wir mal zu Dingen aus dem echten Leben, nämlich den anderen Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer.
Ja, sie.
Und die erste kommt von Uta Free. Hey Saidi, wie kann ich meine Rentenlücke berechnen?
Ja, das ist tatsächlich viel schwieriger, als man meint. Grundsätzlich würde man ja sagen, Rentenlücke berechnen geht schon noch einigermaßen selbst, indem man sagt, okay, wie viel brauche ich mal im Alter, also für meinen Lebensstandard her, und das dann hochzurechnen, wenn das in 20, 30 Jahren oder so der Fall ist. Das geht noch. Dann wird schon schwieriger, wie viel habe ich schon, wie viel gesetzliche Rente bekomme ich? Ja, da haben wir viele Tipps, wie kann ich auf meinem Rentenbescheid nachschauen. Dann zu rechnen, was habe ich schon angespart, wie viel wird das später mal wert sein? Da wird es schon... Ja, mit 6% Aktien hochrechnen und so weiter, aber das geht schon alles. Und dann kriege ich irgendwie einen Wert raus. Dann stelle ich mir fest, im Alter fehlen mir, ich sage jetzt irgendwas, 1500 Euro im Monat. Okay, dann wäre der nächste Schritt, wie viel muss ich dafür sparen, um diese 1500 Euro später zu bekommen? Wow, da wird schon richtig schwierig. Da muss ich Steuer einrechnen und so weiter. Und vor allen Dingen wird noch eines noch viel schwieriger und das kriegt man mathematisch dann kaum noch hin. Das bleibt ja nicht bei den 1500, bei dieser Rentenlücke. Denn die Rentenlücke wird im Alter immer größer. Warum? Weil Inflation herrscht, es wird auch im Alter alles teurer und du kannst nicht unbedingt damit rechnen, dass deine gesetzliche Rente das alles ausgleicht. Ja? Deine Rentenlücke, wir haben das mal aufgemalt, die wird mit der Zeit immer größer, die geht auf. Übrigens haben wir für heute 30-Jährige berechnet, dass die über 1 Million mal betragen wird, wenn man dann alle Jahre, wenn man dann 30 Jahre lang Rente bezieht, aufsummiert. Nur mal so als Beispiel. Am Ende, was ist die Lösung? Unser E-Paper zum Thema Altersvorsorge. Da haben wir das nämlich mal exemplarisch auch mit allen Faktoren eingerechnet. Wir haben berechnet, wie viel Steuern wirst du mal zahlen, wie werden die Preise in Zukunft steigen, wie viel Sozialabgaben musst du wahrscheinlich mal zahlen, wie wird die Rente in Zukunft steigen. Alles ist da drin und da haben wir gute Beispielfälle drin und da kann sich praktisch jeder daran orientieren und am Ende geht es auch nicht auf den letzten Euro. Du willst ja wahrscheinlich nur wissen, muss ich jetzt eher 300, 350 oder 400 Euro wegsparen? Vorausgesetzt, du kannst dir das leisten. Ja, und das kann man auch nicht genauer vorhersagen. Und da findest du super viele Beispiele, Fälle drin, an denen du dich orientieren kannst, was du im Monat in einen Aktien-ETF im Wesentlichen zur Seite legen kannst. Also, glaube, können wir auch nochmal in den Shownotes
verlinken wir, genau.
In den Shownotes unser E-Paper zum Thema Altersvorsorge.
Zweite Frage kommt von Steffi295. In was könnte ich noch investieren außer ETFs, Immobilien und Edelmetalle? Was wäre lukrativ?
Ja, da bleibt nicht mehr so viel. Also hast du schon ziemlich viel gut gemacht. Jetzt wäre es noch interessant, wie die Verteilung ist, ja, wie jetzt, also das ist eigentlich der größere Hebel, ne, wie verschiebe ich die Gewichte zwischen Aktien, Immobilien und Edelmetalle? Bei Edelmetalle weiß ich nicht, ob das nur Gold ist oder noch andere Geschichten. Und was jetzt wirklich lukrativ wäre, da wird ja auch keine Aussage darüber treffen, weil wissen wir nicht. Ja, also das ist eines der naheliegendsten Dinge, die jetzt hier nur als exemplarisch mal genannt wird, die jetzt hier fehlt, nicht aufgelistet ist, was? Kryptowährung natürlich, ja, das würde, glaube ich, in so einem modernen Portfolio heute nochmal sagen.
Saidis großer Krypto-Moment, alles.
Nein, der Punkt ist einfach, wenn ich gefragt werde, wäre das lukrativ, in Kryptowährungen zu investieren? Und dann muss ich sagen, weiß ich nicht. Ja, das Risiko,
kann sein,
das Risiko ist enorm, ja, ist nochmal eine ganze Risikostufe höher als das, was wir hier jetzt gelistet haben. Kann sich lohnen, kann sich nicht lohnen, würde ich nur mit Geld machen, auf das ich wirklich auch verzichten kann. Und genauso gilt es praktisch für alle anderen Anlagemöglichkeiten, was jetzt hier auch nicht aufgelistet ist. Ich hoffe doch, dass Steffi sicher angelegtes Geld auch hat. Gerade wenn sie Immobilien hat, wird sie hoffentlich wohl irgendwo was auf dem Tagesgeld und so weiter.
Tagesgeld, Festgeld.
Als Rücklage haben. Im Zweifelsfall, gerade weil ich höre, Immobilien ist da wahrscheinlich auch was. Und dann bleibt immer der ganz banale Tipp, aber es ist auch wirklich super bequem. Geldmarkt-ETF, ja, macht nämlich gerade, wenn ich viel noch flüssig auf der Seite habe, und das will ich auch sicher anlagen, ist einfach super bequem.
Und die letzte Frage kommt von unserem User Sven S. Hey Saidi, macht es auch bei Kindern Sinn, zum Beispiel nach 10 Jahren auf einen anderen ETF zu wechseln, also unsere FIFO-LIFO-Strategie zu machen?
Sven, Respekt, das ist eine richtig, richtig gute Idee. Da bin ich nämlich selber noch nie drauf gekommen. Ja? Ganz klar, wenn du für dein Kind frühzeitig...
Sagen wir, Kind kommt zur Welt.
Es geht zur Geburt, ja, und dann nach 10 Jahren den ETF zu wechseln und dann immer unter der Voraussetzung, darum geht es ja eigentlich, dass dein Kind später mal diese ETFs auch langfristig behält, weil dieser Zinseszinseffekt durch Steuerstundung, wem das nicht sagt, einfach mal googeln, Finanztipp 3x10-Strategie,
Verlinken wir auch nochmal.
Genau, erkläre ich jetzt nicht, aber geht darum, dass man sozusagen Steuern noch weiter in die Zukunft schiebt. Der kommt vor allen Dingen dadurch zustande, dass es halt auch wirklich das Geld lange da liegt. Ja, aber gerade wenn so ein ETF, stellen wir uns das mal vor, das Kind ist fürs Kind mit 0 Jahren, mit einem Jahr dann angelegt.
Du kannst theoretisch die 6x10-Strategie.
Genau, machst du eine 6x10-Strategie draus und dieser erste ETF, der liegt dann 60 Jahre da im Depot, ist ja nicht undenkbar sozusagen. Wow, da ist erstens mal fetter Zinseszinseffekt drauf und damit auch eine ordentliche Steuerlast und da ist es total sinnvoll, den nochmal richtig schön liegen zu lassen. Also Sven, richtig gute Idee und ihr lieben Eltern hat uns Sven auf eine richtig gute Idee gebracht. Wenn ihr konsequent einen ETF-Sparplan ab Geburt gemacht habt, dann spricht nichts dagegen, mit 10, 11 und so weiter nochmal einen zweiten ETF da anzufangen.
Dann sind wir schon am Ende unserer Folge mit einem erstaunt glücklichen Saidi, was natürlich eine sehr schöne Lage ist. Vielen Dank euch für die Fragen, fürs Zuhören oder Zuschauen und wir freuen uns natürlich, falls euch die Folge gefallen hat, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst, ganz egal, wo ihr unseren Podcast anhört oder anschaut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.